Moin, liebe Werder-Fans. Hier ist Nachspieldeich, die Werder-Analyse der Deichstube. Ich bin Alexandra von Lingen und spreche nach jedem Bundesligaspiel des SV Werder Bremen mit dem Reporter der Deichstube, der das Match live im Stadion verfolgt hat. Und ihr könnt mitmachen. Schickt eure Fragen nach den Spielen an die 0160 982 18884 und wir liefern die Antworten. Nach dem letzten Spiel in diesem Jahr, mit dem ein souveräner Schlusspunkt gesetzt worden ist im Weserstadion, man könnte auch sagen, das war die vorgezogene Bescherung, denn ich bin mir gar nicht sicher, ob ich noch Geschenke brauche. Nach dem glänzenden Paket, das die Mannschaft da gestern gepackt hat, 4:1, 25 komfortable Punkte und Tabellenplatz 6 stand jetzt, auf dem die Grün-Weißen überwintern. Ihr surft mit auf der Bremer Welle. Euer Zustand ist anzusiedeln zwischen entspannt und euphorisch. Es gibt aber tatsächlich auch den ein oder anderen kritischen Ton. Fangen wir alles ein in diesem Nachspieldeich. Eure Kommentare und Nachrichten gingen an die 0160 98213 mal die 8 und die 4. Und die schiebe ich heute rüber an Malte Bürger, an den Mann, der gestern bei der Beschenkung im Weserstadion mit dabei war. Mein Deichstubenkollege ein letztes Mal in diesem Jahr. Wir zwei im Tandem. Ich könnte mir nichts Besseres vorstellen. Moin, Malte.
Moin, Alex. Ja, besinnlich bin ich auch noch nicht drauf, muss ich auch sagen. Nach dem Stadion Besuch. Also ich habe auch, eigentlich könnte es für mich auch nahtlos weitergehen. Natürlich freut man sich auch ein bisschen auf die Pause, aber es hat gestern echt nochmal viel Spaß gemacht.
Ja, man ist eher so in Silvester-Vibe-Stimmung, oder? Ja, genau. Also man könnte es so richtig krachen lassen nochmal. Ja, ich bin ja eh nicht so ein Weihnachtsfan, muss ich gestehen.
Ach was?
Du dann eher? Ja, bist du eher so ein Marzipan-Typ?
Marzipan tatsächlich ganz gerne und als Grinch würde ich mich jetzt auch nicht bezeichnen. Also ich habe schon Lust drauf. Ich brauche jetzt diese ganze große Arie nicht mehr. Das war dann irgendwann mal als Kind oder so. Aber nee, ich finde es schon ganz schön. 15:30 wird dann irgendwann dunkel. Beste Weihnachtszeit, wie ich es jetzt mal nennen würde. Und ja. Dann genießt man einfach den Tag, sitzt ganz entspannt bei ein bisschen Musik, einem Gläschen Rotwein einfach da und lässt die Seele und die Beine baumeln. Also herrlich.
Ah, du bist eher so der Genießertyp. Ich sehe dich gerade in so einem großen Ledersessel vorm Kamin mit so einem Weihnachtspulli an. Hervorragend. Du hast gerade den Grinch benannt. Der war gestern übrigens auch im Stadion. Als ich die Fanstimmen eingesammelt habe, ist der mir über den Weg gelaufen. Der war hier mit so einem Weihnachtsmann unterwegs. Da habe ich die beiden auch gefragt, so was haben die Jungs denn bei euch bestellt? Und dann sagten sie einfach nur, ja, 3 Punkte und eine Menge Leistung. Habe ich gesagt, könnt ihr vielleicht das ganze Jahr 2025 auch dafür sorgen, dass das so weitergeht? Ich weiß nicht, wie viel Einfluss die da jetzt gestern hatten, aber die schienen mir recht verlässlich zu sein in ihrem Tun. Und auch Alex hat uns geschrieben, ich zitiere, ich freue mich voll, habe das Spiel live im Stream gehört und muss sagen, so entspannt zuhören konnte ich selten. Es gab eigentlich keinen Moment, wo ich Angst um den Sieg hatte. Hast du das im Stadion auch so gefühlt, Malte?
Größtenteils. Also ich erinnerte mich auch mehrmals bei diesem Spiel daran, dass ich kürzlich erst Niklas Stark während einer Mixzone darauf angesprochen hatte, ob er sich das als Verteidiger nicht eigentlich auch mal wünschen würde, dass es endlich mal so ein richtig souveränes Spiel gibt. Weil klar, Werder hat häufig gewonnen, aber es war ja dann doch immer sehr knapp. Und gestern natürlich mit diesem Topstart, den beiden Treffern von Marco Grüll, stand es früh 2-0. Und eigentlich hast du gedacht, ja cool, das wird ein richtig, richtig angenehmer Nachmittag. Aber dann kam so eine Phase rein, da fällt dann aus dem Nichts das Gegentor. Marvin Ducksch hat das ganz treffend hinterher zusammengefasst und hat gesagt, ja, also da haben wir uns dann irgendwie zu sehr auf dem 2:0 ausgeruht. Mhm. Das darf uns nicht passieren, haben wir in der Halbzeitpause angesprochen. Und dann gab es also so 10, 15 Minuten nach dem Gegentor, wo es dann mal nicht ganz so souverän aussah. Aber also Werder hatte ein bisschen die Kontrolle verloren, aber halt auch nicht so richtig. Also es wurde keine wilde Partie. Trotzdem auch, dann half natürlich das 3:1 kurz vor der Pause. Nach dem Seitenwechsel dann nochmal so eine Phase, wo du so das Gefühl hattest, so ganz überlegen gestaltet ist das jetzt gerade nicht. Aber man muss halt auch sagen, Union war jetzt beim besten Willen nicht der Top-Gegner oder der unangenehme Gegner, der es vielleicht zu erwarten war. Und so konnte Werder das dann doch relativ mühelos nach Hause bringen und hat auch völlig verdient und auch in der Höhe verdient mit 4:1 gewonnen.
Ja, genau. Aber dieser Spielverlauf, der hat eben Anlass gegeben, dass auch kritische Töne bei uns reinkamen. Wobei, das ist natürlich auch erstmal Jammern auf hohem Niveau, muss man sagen.
Würde ich auch sagen, ja.
Ja, wir als Deichstube, also insbesondere ihr im Stadion, gebt den Spielern ja nach jeder Partie Noten. Wie würde denn die Note für das gesamte Spiel gegen Union ausfallen, deiner Meinung nach?
Ja, da würde ich schon von Werder-Seite, glaube ich, eine 2,5 bis 3 geben. Also nicht total hurra, eben weil es so diese kleinen Zwischenmomente gab, aber eine 2,5, fast schon eine 2 musst du eigentlich geben, weil es dann am Ende eben doch sehr souverän runtergespielt wurde. Die Tore wurden diesmal überwiegend, wenn wir jetzt das vierte Mal abziehen, wirklich sehr, sehr schön herausgespielt. Wir haben auch schon Phasen in dieser Saison gehabt, wo wir darüber gesprochen haben, dass sie überhaupt keine Effizienz und keine Kreativität erzeugen im gegnerischen Strafraum und drumherum. Und das hat diesmal wirklich richtig gut funktioniert, auch weil die Unioner sie eben gelassen haben. Und das ist dann das, weshalb ich sagen würde, das Spiel kriegt eine etwas schwächere Note, weil der Gegner einfach nicht so top drauf war. Aber Werder hat das wirklich in überzeugender Manier gemacht. Und wenn wir uns an die Vergangenheit erinnern, es wurde auch schon häufig darüber sich geärgert, dass genau solche Momente eben nicht konsequent ausgenutzt wurden. Und das hat die Mannschaft jetzt gemacht. Und vielleicht das ist das einer dieser großen Entwicklungs- und Lernschritte, die die Mannschaft unbedingt gebraucht hat. Und deswegen eben auch jetzt da oben steht, wo sie steht. Weil jetzt werden eben Mannschaften, die unten drin hängen, einfach auch bezwungen. Das nimmt Werder in dieser Saison wirklich konsequent bisher mit alles.
Ja, und wir haben ja hier eine ganz starke Community, die uns übrigens das ganze Jahr über getragen hat. Und da gibt es eben Namen, die immer wieder vorkommen. Ihr meldet euch regelmäßig, was uns besonders freut. Und einer, der dazu gehört, ist Jörg aus Viersen. Er bewertet die Partie gestern folgendermaßen.
Um jetzt auf die Taktik zu kommen oder auf die Spielanalyse an sich. Wir haben uns lange schwer getan, unnötigerweise, weil Union uns immer wieder eingeladen hat, Tore zu schießen, unser Spiel aufzuziehen. Und da, ja, hätten wir es ein bisschen besser zu Ende spielen können in einigen Situationen. Aber das ist jetzt auch Jammern auf hohem Niveau. Wir können einfach froh und stolz sein. Unser Team funktioniert. Wir sind ein Team. Das strahlt das Team auch auf dem Platz aus. Das ist kein Gesabbel. Und das sollten wir wirklich genießen und einfach leben zusammen.
Ja, also Malte, du hast ja jetzt gerade im Grunde auch schon gesagt, Werder hätte an der einen oder anderen Stelle ein bisschen konsequenter sein können. Es gab zwischendurch eben diesen kleinen Leistungsdip, den Duxi ja auch offensichtlich benannt hat. Da war die Mannschaft, ja, ich würde sagen, 10 bis 15 Minuten leicht unkonzentriert. Ist es dann so diese Einstellung, Mensch, wir führen 2-0, wir können es uns leisten, oder warum steigen die in dem Moment dann so leicht aus?
Nee, das ist vielleicht auch, wenn man sich noch an die Situation so ein bisschen gewöhnen muss, ne? Das muss man ja auch einfach mal sagen. Die Mannschaft ist es nicht gewohnt, hoch und klar zu führen, sondern hat in den vergangenen Monaten immer gegen Widerstände arbeiten müssen. Wenn sie getroffen haben, mussten sie diesen knappen Vorsprung verteidigen, oder sie haben halt höher zurückgelegen. Stichwort Hoffenheim zum Beispiel, oder sie haben in Mainz in Unterzahl irgendwas noch umbiegen müssen. Also das war ja alles nichts irgendwie Selbstverständliches. Und wenn du dann natürlich mit dem Kopf so ein bisschen, du kriegst mit, was für eine Atmosphäre im Stadion ist, du führst 2-0, da kann das unterbewusst schon mal sein, dass du dir gedanklich einfach mal eine kurze Auszeit nimmst. Das wird halt in der Bundesliga sofort bestraft, aber der entscheidende Punkt ist ja, ob Werder es dann schafft, den Schalter wieder umzulegen, und das gelingt dieser Mannschaft eben. Sie fällt dann nicht in sich zusammen, sondern du spürst wirklich, dass da eine Einheit auf dem Platz steht. Da wird sich dann wieder gegenseitig unterstützt. Auch das war nicht immer so der Fall, und das ist jetzt alles gerade sehr selbstverständlich und sehr präsent. Marco Friedl hat hinterher noch sich das Mikro geben lassen nach dem Spiel und nicht nur einen Dank Richtung Fans für den tollen Support gerichtet für dieses Jahr 2024, sondern eben auch gesagt, wir sind alle und nicht nur das Team, sondern auch das Team drumherum. Eine Einheit, wir geben alles, wir geben Gas, wir wollen so weitermachen. Also vielleicht ist das der größte Trumpf, den Werder momentan hat, dieser Zusammenhalt.
Aber es ist ein spannender Punkt, also dass man dieses Führen auch können muss, ja. Ich kenne das nämlich vom Tennis, ich kann das zum Beispiel gar nicht, weil ich normalerweise immer verliere, und wenn ich dann mal in Führung liege, wirklich, das macht mich völlig nervös und völlig kirre. Ist ja ein Stück weit paradox, aber interessant, dass es auch eine Bundesliga-Mannschaft so fühlt.
Also in jedem Tiebreak kriegst du einen Aal in der Hand, wie man immer so schön gesagt hat, und der Schläger wird weich oder wie?
Zitteraal. Es geht gar nichts. Ich bin wirklich nicht gemacht für sowas. Von daher ist es eigentlich auch total gemein, dass ich hier manchmal so kommentiere. ja, so nach dem Motto, das geht doch besser, weil ich kriege selbst natürlich überhaupt nicht besser hin. Aber das ist auch eine andere Sportart. Das Mindset ist natürlich sehr ähnlich, egal in welcher Sportart und in welcher Klasse du wie unterwegs bist. Hören wir doch mal rein, was unser Deichstubenfreund und Taktikexperte Tobias Escher zur Partie sagt. Hier ist seine verbale Kunst der tiefen Räume.
Die Nachspieldeich-Taktikanalyse mit Tobias Escher.
Man kann fast behaupten, für Werder Bremen kommt die Winterpause zur Unzeit, denn Werder befindet sich aktuell in richtiger Topform. Das hat man auch wieder gegen Union Berlin erleben dürfen. Ole Werner muss seinen Männern gar nicht mehr sagen, wie sie ihre Mischung aus 5-3-2, 5-2-3, 4-4-2 interpretieren sollen. Da wissen die Spieler ganz genau, wie die Ideen des Systems sind. Gegen Union hat Werder auch von der ersten Minute an die Kontrolle übernommen. Es wurde viel von hinten aufgebaut, viel flach aufgebaut, immer wieder der Weg erst durchs Zentrum gesucht, dann auf die Flügel raus und von den Flügeln dann die direkte Verlagerung. Gegen Union war dann vor allen Dingen die linke Seite, die Seite, über die Werder sehr viel Schaden angerichtet hat. Was einerseits damit zu tun hatte, dass Werder es hier gelang, immer wieder Überzahlen herzustellen mit Schmied, mit Grüll, mit Köhn. Es lag aber auch sehr stark am Gegner, denn Union war auf dieser Seite nicht gut aufgestellt. Skov als Halbaußenstürmer, Halbaußenverteidiger, wusste selber nicht so genau, welche Rolle er spielen sollte und hat dann defensiv häufig gefehlt. Trimmel war dann meist auf sich allein gestellt gegen Köhn, aber Trimmel, der 37-Jährige, konnte mit dem pfeilschnellen Köhn sehr selten mithalten. Und so war es keine Überraschung, dass Köhn dann über diese Seite gleich 2 Tore eingeleitet hat. Zur Pause hat dann Bo Svensson, der Union-Trainer, diesen Fehler auch wieder wettmachen wollen, hat dann gewechselt, hat Skov und Trimmel beide runtergenommen. Nach der Pause war es ein ausgeglicheneres Spiel, wo Werder dann auch ein bisschen versucht, über die Konter zu kommen, die aber Union ganz gut abwürgen konnte. Aber insgesamt eine super reife Leistung von Werder. Sie haben die Schwächen des Gegners eiskalt ausgenutzt und waren auch im Spielaufbau wieder sehr, sehr gut unterwegs. Da kann man sich fast ärgern, dass jetzt die Pause kommt, aber Werder kann auf jeden Fall mit einem guten Gefühl ins Weihnachtsfest gehen.
Danke dir, Tobi. Ja, das mit der Pause sehe ich auch so. Ich würde Weihnachten glatt streichen wollen. Ging es dann in der Bundesliga weiter? Wirklich, ich wäre sofort dabei. Denn so eine Unterbrechung ist doch irgendwie das Letzte, was dieser rollende grün-weiße Zug gerade braucht, oder?
Ja, eigentlich ja. Haben wir hinterher auch alle gefragt. Die sagten aber schon, boah, wir sind schon auch froh, dass man jetzt mal kurz runterfahren kann. Ole Werner hat auch gesagt, klar, rein sportlich bräuchten wir diese Pause jetzt nicht, da ist es fast ein bisschen schade drum, aber mental und physisch war dieses Jahr und speziell auch jetzt diese bisherige Hinrunde halt schon sehr kräftezehrend und Woche für Woche auf den Punkt da zu sein, diesen Druck auszuhalten, da bist du einfach auch froh, wenn du jetzt mal runterfahren kannst, mal vielleicht 2 Tage lang nicht an Fußball denken musst, sondern dich einfach mit der Familie oder was weiß ich was beschäftigst, ein bisschen wandern gehst, keine Ahnung.
Wandern?
Ja, ich
was
weiß.
Was ist denn mit dir los?
Nee, ich weiß tatsächlich, Niklas Stark hatte glaube ich gesagt, dass er über Silvester mit Freunden in Österreich ist und wandern möchte, also der will einfach auch mal dann so den kompletten Tapetenwechsel und wie gesagt, da mal eben nicht an Fußball denken. Ich glaube, dass das ganz wichtig ist, weil diese Pause ist ja eigentlich so kurz, dass den Namen Pause schon gar nicht mehr verdient. Am 2. Januar sind alle wieder zum Training da. Am 5. ist ein Testspiel gegen Twente und am 12. geht es dann gegen Leipzig in der Liga weiter. Also da bleibt nicht viel Zeit zum Regenerieren. Rein gesundheitlich tut Werder diese Pause ganz gut. Wir wissen, Keke Topp ist verletzt. Gut, der wird dann direkt nach Weihnachten auch noch nicht wieder fit sein. Das dauert noch eine Weile. Der ein oder andere schleppt sicherlich noch ein Wehwehchen mit rum. Justin Ginma eventuell. Felix Agu ganz sicher. Leonardo Bittencourt hat momentan Adduktorenprobleme. Auch die gespielt haben, sind sicherlich ganz froh, dass sie vielleicht mal eben 2 Wochen ein bisschen sich nur pflegen können, um dann, weiß ich, was für Beschwerden auszukurieren. Also das in der Hinsicht ist es schon sehr, sehr hilfreich. Und natürlich ist der Vorteil, dass du dieses letzte Spiel dann auch noch gewonnen hast, weil du dann wirklich mit einem totalen Selbstbewusstsein in diese Pause gehst und nicht im Januar dann damit anfangen musst, oh, wir haben das letzte zwar verloren, aber wir waren davor ja ganz gut, sondern du bleibst eigentlich vom Mindset her bleibst du total in diesem Flow.
Eine dicke Tanne haben die alle mal zu Hause, davon gehe ich aus, ganz gleich, wo und wie die unterwegs sind. Ein weiterer Punkt bei Tobi war ja, dass er gesagt hat, inzwischen kennen die Spieler die Ideen des Systems ganz genau. Das schlägt sich ja offensichtlich auch in den Noten wieder. Du hast gestern 3-mal die Bestnote vergeben. An wen und warum?
Ja, Marco Grüll natürlich an erster Linie zu nennen. Ne? Also wie er die Dinger da gestern gemacht hat und auch was er da drumherum gezeigt hat, das war schon richtig stark. Also er hat ja total viele Wege gemacht, war immer anspielbereit, hat den Unionern echt das Leben schwer gemacht. Also das hat mir schon richtig gut gefallen. Romano Schmid fand ich gestern richtig stark. Er hatte ja jetzt ein paar Wochen, wo er so ein bisschen durchhing, ist ja auch echt ein Spieler, der ja im Prinzip die meisten Pflichtspiele dieses Jahr gemacht hat. Er hat die EM gespielt, er hat viele Länderspiele auf dem Konto. Mhm. Bei Werder ist er Dauerbrenner, er ist der Spieler mit dem höchsten Marktwert und hat jetzt zuletzt ein bisschen hinger durch. Das war jetzt gestern natürlich auch da wieder, spielte es natürlich in die Karten, dass der Gegner nicht ganz so stark war. Hat enorme Freiheiten gehabt, da wäre sogar vielleicht fast noch mehr gegangen, aber dieses Zusammenspiel, das er da mit Derrick Köhn auch auf der Außenbahn hatte, das war richtig gut. Ja. Und eben auch Derrick Köhn, also das war klar, er hängt da so ein bisschen beim Gegentor gemeinsam mit Anthony Jung drin, weil sie nicht dicht genug dran sind am Torschützen. Aber was er da offensiv gemacht hat, seine Hereingaben, also wirklich richtig, richtig stark. Und das hat mir echt gut gefallen.
Ja, die ziehen wir gleich auch nochmal gesondert raus, die beiden. Da habe ich nämlich nochmal ein paar Fragen zu. Vorher würde ich aber gerne noch auf zwei Noten schauen. Mhm. Das ist eine 3,5, die du vergeben hast an Marco Friedl und Senne Lienen. Mhm. Was du mir mal genauer erklären musst oder hoffentlich auch willst, warum Friedl hier nicht besser wegkommt. Ich meine, der hat gestern stabil verteidigt, der ist mega präsent, eine sichere Bank seit vielen Spielen. Warum nur eine 3,5? Was hat dir nicht gefallen?
Ja, genau. Es war in den vergangenen Spielen einfach noch stabiler. Er hatte gestern eine erfolgreiche Zweikampfquote von 43%. Also da war er definitiv schon höher. Das heißt, er hat nicht mal jeden zweiten Zweikampf gewonnen. Es wirkt momentan so, und das ist eben das, was man ihm hoch anrechnen muss, dass er gefühlt jeden Zweikampf gewinnt. Aber die Zahlen sagen eben was anderes. Ich fand ihn gestern, wie die gesamte Abwehr, nicht jetzt mega souverän. Das war jetzt kein schlechter Job. Aber am Anfang gab es ein paar richtig gute Szenen, wo er so zwei, drei Konter unterboten hat. Das hat mir auch gut gefallen. Kurz nach der Pause ist natürlich, also hat er mega Glück, so wie alle da in der Verteidigung, dass es da nicht den Anschlusstreffer zum 2:3 gibt. Da kriegt er den Ball nicht so richtig gut verteidigt. Und davon gab es einfach so zwei, drei kleine Situationen, weshalb ich fand, dass er diesmal nicht ganz so stark war. Aber unter dem Strich ist das natürlich absoluter Abwehrchef und eine Top-Entwicklung. Also sicherlich auch einer dieser ganz großen und wichtigen Gesichter dieses Jahres. Nur dieses Mal fand ich einfach, war es jetzt nicht so ganz auf der Höhe seines Schaffens.
Ja, Gesichter des Jahres auch deshalb, weil er in die Rolle des Kapitäns wirklich total so reingewachsen ist. Weißt du noch, wie sehr der gehadert hat zu Beginn, dass er gesagt hat, er kriegt diese Rolle als Spieler und die des Kapitäns irgendwie nicht zusammen. Inzwischen also sowas von verinnerlicht, das strahlt er wirklich in jeder Sekunde des Spiels auch aus, finde ich. Mhm. Also er ist da wirklich eine verlässliche Bank. Senne Lienen blenden wir jetzt an der Stelle mal aus, weil den hatten wir im letzten Podcast. Der hat gerade nicht seine besten Tage. Von daher erklärt sich die 3,5, finde ich auch ganz gut.
Ja, genau, oder? Ganz kurz erklärt einfach nur. Ja. Ich fand, er hat richtig gut begonnen, total gutes Stellungsspiel gemacht und gehabt. Und dann hinten raus oder auch im weiteren Verlauf gab es einfach dann wieder zu viele Ungenauigkeiten und zu viele Fehlpässe, die gerade gegen so einen schwachen Gegner gar nicht nötig waren. Deswegen war die Note diesmal nicht ganz so optimal.
Okay, ja, danke, dass du uns den Halbsatz noch gegönnt hast. Wo wir gerade beim Thema Abwehr sind, Schoko Bremer aus Kiel. Und mein Lieber, du musst uns mal erklären, warum du eigentlich Schoko Bremer bist, oder weißt du das?
Malte, hast du irgendwelche tatsächlich Ideen? Tatsächlich nicht, nee.
Das hat auch nichts mit Weihnachten zu tun. Der nennt sich immer Schoko Bremer. Also schick uns das bitte mal.
Vielleicht ist das ja einfach
Aufklärung. Gerne. Ja, aber dann, wie müsste ich mich da nennen? Ich muss drüber nachdenken. Tiefkühlpizza, Alex, oder was?
Seeräuber-Jenny.
So. Schoko Bremer hat auf jeden Fall eine Frage. Der hat ganz viele Glückwünsche an die Mannschaft geschickt und hat uns auch Freude über das Spiel geteilt. Dann aber kommt er auf folgenden Punkt zu sprechen.
Allerdings verstehe ich nicht ganz, warum man permanent auf einen Spieler setzt, der eigentlich in jedem Spiel einen Bock baut, mindestens einen, der auch von der Deichstube regelmäßig die schlechteste Bewertung bekommt als Innenverteidiger. Damit meine ich Anthony Jung. Natürlich spielt er konstant, aber konstant heißt auch oder kann auch heißen konstant schlecht. Und er kriegt von der Deichstube eigentlich konstant schlechte Noten von 4 bis 4,5. Wenn er mal ein eigenes Tor schießt, dann kriegt er mal eine bessere Note. Für mich sieht die Abwehr so aus, dass Friedl in die linke Innenverteidigerposition geht, dann Niklas Stark auf die Abwehrchefposition. Das ist seine Position. Das hat die Deichstube auch schon mehrfach betont und auch mehrfach gesagt in den letzten Rückrunde. Und rechts Malatini oder Pieper. Also bloß nicht Veljkovic oder Jung.
Also, Schoko Bremer, du willst die Abwehr neu sortiert wissen. Malte, gehst du damit? Ist die Kritik auch an Anthony Jung berechtigt, deiner Meinung nach?
Ich verstehe, dass sich an Anthony Jung teilweise die Geister scheiden, weil er natürlich einfach auf einem konstanten Niveau spielt. Und das ragt nie so richtig heraus. Und klar hat er manchmal auch diese Aussetzer drin. Jetzt war das gestern eben genauso der Fall, dass er dieses eine Ding dann nicht so ganz gut verteidigt bekommt. Man muss zu seiner Ehrenrettung aber auch sagen, dass er in der ersten Halbzeit zwei richtig gute Aktionen hatte, wo er gegnerische Angriffe unterbricht. Und auch das 3-1 ist überhaupt erst möglich, weil er am Mittelkreis entscheidend reinrückt und den Ball erobert, der dann über Schmied zu Derek Köhn kommt, der dann diese gute Vorlage auf Mitch Weiser spielen kann. Das ist halt auch so ein bisschen der, ja, das Los des Anthony Jung, dass solche Aktionen gerne ein bisschen, ja, weniger auffallen. Also, weil er einfach nicht so auffällig spielt. Ich verstehe aber, dass geglaubt wird oder dass man dieses Gefühl hat, dass er immer für einen Bock gut ist. Also das geht mir manchmal tatsächlich auch so. Es ist aber in der Bremer Defensive natürlich, um diesen anderen Punkt jetzt aufzugreifen, auch total schwierig, da jetzt komplett alles über Bord zu werfen. Du hast jetzt eine Defensive gehabt, die in den vergangenen Wochen, inklusive des gestrigen Spiels, wirklich nur ein Gegentor kassierte. Über Marco Friedl haben wir gerade eben gesprochen. Ist nicht nur Kapitän, sondern auch dieser absolute Abwehrchef mittlerweile.
Ja.
Den reißt du da jetzt aus dem Zentrum nicht zwingend wieder raus, weil es funktioniert mit ihm ja sehr gut. Und die Leute, die neben ihm verteidigen, können sich ja an ihm auch regelmäßig aufrichten. Wer weiß also, ob der weiterhin auf der linken Position der Dreierkette so dominant spielen würde, wie er es gerade aktuell tut. Ja, Niklas Stark hat sicherlich große Qualitäten auch im Zentrum, weil er das eben auch sehr, sehr gut kann. Finde ich, sieht aber auch rechts neben Marco Friedl aktuell sehr, sehr gut aus. Also insofern ist dann die Überlegung, was machst du? Und als Trainer, der gerade sieht, dass seine Mannschaft sich da in der Defensivform wohlfühlt, reißt du natürlich nicht alles auseinander. Wir hatten diese Situation nach dem Gladbach-Spiel, da musste Amos Pieper hat begonnen auf der linken Seite. Das hatte nicht so gut funktioniert, was auch daran lag, dass Amos Pieper natürlich ein Rechtsfuß ist. Also ist er auch jemand, der natürlich eher für die rechte Position in Frage kommt. Aber klar, dann müsstest du wirklich alles über den Haufen werfen. Und dass das der Trainer nicht zwingend macht, kann ich nachvollziehen, dass Werder allein des Alters wegen von Anthony Jung sicherlich die Augen offen halten wird, ob da sich mal eine andere Lösung finden lässt, die noch mehr Stabilität garantiert, kann ich nachvollziehen. Aber auch zum Beispiel, also wenn man alles umstrukturieren würde und du würdest einen Julian Malatini oder auch einen Amos Pieper auf rechts ziehen, garantieren sie dir beide eben auch noch nicht, dass die totale Stabilität da ist. Also vielleicht ist das gar nicht dann so der große Unterschied zu Anthony Jung auf links. Also das ist natürlich viel Glaskugel.
Ja, ist bei Jung auch das Tempo ein Riesenthema, weil ich habe ihn jetzt in zwei Situationen, also gestern im Spiel und ein Spiel davor, immer wieder gesehen, dass er wirklich hinterherläuft. Ist er ein Ticken zu langsam auch? Und ja, liegt es am Alter?
Es liegt nicht am
Oder
Alter.
Oder ist das zu streng?
Ja, das ist zu streng. Also ich glaube nicht, dass es am Alter liegt. Aber also es liegt klar am Tempo. Deswegen ist er ja auch in der vergangenen Saison von dieser Linksaußenposition, wo Werder ja jetzt auch komplett mit Tempo unterwegs ist, zurück in diese Innenverteidigung gegangen, wo er ja ursprünglich mal herkam. Und wenn er hinterherläuft, ist es eher so, dass häufig die Gesamtverteidigung sozusagen nicht stimmt. Also er lässt sich dann vielleicht herauslocken in einer Situation, wo er anders agieren müsste, das ist richtig. Aber meistens lässt er sich auch herauslocken in Situationen, in denen ohnehin vorher schon nicht so gut verteidigt wurde. Also da kommen dann Leute wie Sennelin oder auch dann über die Außen oder vielleicht dann auch Marco Friedl im Verbund. Also wo das Stellungsspiel einfach nicht so optimal ist. Das ist für so einen Spieler natürlich auch immer total schwierig zu entscheiden. Mache ich den Schritt raus oder mache ich ihn nicht, dass er dann in den seltensten Fällen noch hinterherkommt? Das hängt eben einfach mit dem Spielertypen Anthony Jung zusammen. Aber den jetzt einfach nur hinten hinzustellen und zu sagen, ja, warte mal, bis einer auf dich zukommt, dann wirst du schon verteidigen, ist ja auch falsch. Also du willst als Trainer ja, dass du proaktiv verteidigst, dass du an dem Mann dran bist, dass er dann halt auch mal überlaufen wird. Das ist eben so. Da gibt's aber, glaube ich, gerade eben halt auch keine bessere Alternative. Also klar, wenn wir alles umstellen, ein Julian Malatini kann gut hinterherlaufen, haben wir schon häufiger gesehen. Aber wir haben auch eben gesehen, dass er schon sehr häufig hinterhergelaufen ist.
Ja, genau. Also Schoko Bremer, du merkst schon, Malte geht da nicht ganz mit. Der möchte den Marco Friedl da auf seiner zentralen Position belassen. Aber vielen Dank für diesen Impuls. Wir müssen ja auch nicht immer einer Meinung sein. Das wäre unglaublich langweilig.
Total spannender Ansatz, auf jeden Fall.
Ja, in den Sachen Defensive weiterentwickelt. Schauen wir doch mal auf den Mann, der uns gestern zwei Tore beschert hat. Marco Grüll. Der hat im vergangenen halben Jahr wirklich einen großen Schritt nach vorne gemacht. Hat anfangs ja mit dem Tempo der Bundesliga gehadert, das eben schneller ist als das in Österreich. Und momentan kann man wirklich sagen, betreibt er Werbung in eigener Sache. Keke Topp und Justin Ginmar sind nicht aktiv und damit kann er zeigen, was er so drauf hat. Bei dem ist der Knoten wirklich richtig geplatzt. Toraktion 1, er verwandelt Schmieds Vorlage per Kopf. Das ist ja eine Top-Austria-Connection, die wir da haben. Und dann irgendwie Toraktion 2, Köns Vorlage wird zum 2:0 veredelt. War auch super, super schön. Hören wir mal rein, wie Coach Ole Werner seinen Auftritt bewertet hat gestern in der Pressekonferenz.
Also Marco ist schon jetzt seit vielen Wochen in einer guten Verfassung. Er ist ein Spieler, der uns extrem viel gibt über seine Intensität, seine Laufbereitschaft, Arbeitshaltung und damit einfach auch immer wieder sowohl im Anlaufen wichtig für uns ist, als halt auch Lücken reißt für Mitspieler, wo er dann manchmal vielleicht selber gar nicht so gut aussieht, aber einfach Räume entstehen für Spieler um ihn herum. Deshalb ist er schon seit Wochen in einer guten Verfassung, guten Form. Und heute freut es mich, dass er darüber hinaus eben sich auch noch mit 2 Toren belohnen konnte. Und ich bin sehr, sehr, sehr zufrieden, dass Marco bei uns ist. Und ich glaube, das geht den Mannschaftskameraden genauso.
So, da hat der Ole jetzt gesagt, der reißt Lücken für Mitspieler, wo er selbst manchmal nicht so gut aussieht. Was meint der denn damit?
Ja, es ist tatsächlich so. Aber das hat man gestern wirklich sehr gut gesehen mit diesen ganzen Laufwegen. Also der rennt sich dann halt auch mal fest. Der rennt dann vielleicht auch mal irgendwo hin, wo man im ersten Moment denkt, warum rennt er denn da jetzt hin? Weil da steht ja schon einer. Aber solange er diesen Abwehrspieler an sich bindet und je öfter du halt irgendwelche Wege gehst und diese Defensive durcheinander wirbelst, desto mehr weiß die gegnerische Abwehr natürlich auch nicht, klemme ich mich jetzt an den dran oder mache ich einen Schritt in eine andere Richtung? Das ist quasi das, worüber wir gerade eben bei Anthony Jung gesprochen haben. Und dadurch reißt er natürlich Lücken, die dann ein Spieler wie, sagen wir mal, Romano Schmid super bespielen kann, weil er entweder selber in diese Lücke hineinstößt oder den entscheidenden Pass in die Tiefe spielen kann oder auf die Flügel, auf die durchgebrochenen, also sprich auf Köhn oder auf Weiser. In der Hinsicht ist er super wertvoll, was uns gestern so ein bisschen noch gewundert hatte. Wir hatten mit Derrick Köhn als erstes gesprochen am Spiel und ihn natürlich auch auf die Vorlage angesprochen. Er sagte, ja, ich wusste, wenn ich den Ball da hingebe, der Marco, der ist halt ein Torjäger. Und dann haben wir kurz geguckt und haben gedacht, ja gut, der hat euch nur einmal getroffen bislang vorher. Also diesen Nachweis ist er ja zumindest in Deutschland noch ein bisschen schuldig geblieben. Mhm. Wir haben dann auch Marco selber danach drauf angesprochen. Der Typ ist ja wirklich speziell. Der ist ja als Österreicher schon so norddeutsch, dass man sich da teilweise fragt, wie kommt das denn jetzt? Also er grüßt mittlerweile mit Moin, aber er ist ja unheimlich wortkarg. Also da denkt man, nach so einem Spiel müsste der doch eigentlich jetzt auf Folge 7 schweben und da die große Party steigen lassen und dann steht er vor dir und guckt dich an und sagt irgendwie so mit so einem österreichischen Akzent, ja, das war schon ganz okay so. Also ja, freue ich mich drüber.
Emotion pur.
Ja, aber wirklich. Ja. Und also er sagte aber auch, also wirklich, im vergangenen halben Jahr, er hat unter Ole Werner deutlich besser gelernt, mit dem Ball umzugehen und weniger Ballverluste zu haben. Das war ja tatsächlich in der Anfangsphase so, als er gespielt hat, dass die Bälle einfach häufig weg waren. Und na klar, nach einem halben Jahr weiß auch der jetzt besser, wo er hinlaufen muss, damit seine Mannschaft davon profitiert. Für ihn natürlich wirklich die Tore jetzt zum günstigsten Zeitpunkt, weil so geht er nicht nur beschwingt rein, sondern tatsächlich kann er jetzt auch argumentieren im neuen Jahr, wenn der Justin Ginn mal wieder da ist oder auch wenn Keke Top dann hoffentlich ab Februar wieder da ist. Wieso? Ich habe doch meine Tore gemacht. Er muss halt nur weiterhin welche nachlegen. Aber klar, er muss auch eben in Szene gesetzt werden. Das ist ganz entscheidend.
Ja, aber ich muss ja sagen, also als er auf dem Spielfeld stand und das 2:0 gefallen ist, da konnte er ja selbst offensichtlich gar nicht glauben, was da gerade passiert ist. Der war ja voller Glück. Also es war schön, das zu sehen, auch wie die Jungs miteinander gefeiert haben. Sehr authentisch das Ganze. Der wird uns sicherlich noch ganz viel Freude bereiten. Thomas aus Wiesmoor, der bedankt sich auch bei der Mannschaft für das Spiel gestern und schreibt, die Tabelle können sich alle Werder-Fans an den Weihnachtsbaum hängen. Wann hatten wir das letzte Mal 25 Punkte nach 15 Spielen? Heute haben wir zum Glück immer im richtigen Moment die Tore gemacht. Souverän fand ich den Bremer Auftritt leider nicht immer. Es wurden viele Fehler gemacht, obwohl wir immer geführt haben. Richtig stark waren heute Stark, Stay und natürlich Marco Grüll. Der hat sich eine 1 mit Sternchen verdient. Unverständlich, dass er runter musste und nicht Duxchi. Ja, Grüll in der 73. Spielminute ausgewechselt gegen Oliver Berg. Warum eigentlich? Konnte der nicht mehr?
Ja, gute Frage. Also ich könnte mir tatsächlich vorstellen, dass es daran lag, dass Ole Werner dann natürlich gesagt hat, der ist jetzt so viel gelaufen, da bringe ich jetzt für die Schlussphase nochmal einen ganz frischen Mann. Mit Oliver Berg hast du dann natürlich jemanden, der läuferisch auch seine Qualitäten hat. Nicht ganz so effizient dann halt noch gestern war. Da mangelt es immer noch ein bisschen an der Abstimmung, am Zusammenspiel, aber er reißt natürlich auch Lücken und das wird ja auch immer besser. Ich habe auch im ersten Moment gedacht, vielleicht ist heute Marvin Duxch mal dran. War ja nicht ganz so viel, hat am Anfang diese Riesenchance, dann später noch so eine Halbchance mit diesem Dropkick, aber am Ende fällt ihm dann doch wieder der Ball vor den Fuß nach diesem verunglückten Schmiedschuss. Er legt das Ding quer auf Stay, hat seinen nächsten Assist. Also am Ende hat Ole Werner dann doch wieder alles richtig gemacht. Ich glaube, Marco Grüll war jetzt auch nicht ganz so enttäuscht darüber, dass er runter musste. Hat seinen verdienten Applaus gekriegt. Es gab Standing Ovations. Also das ist, glaube ich, auch völlig berechtigt gewesen an dem Tag. Er konnte 17 Minuten früher in den Weihnachtsurlaub und alles gut.
Ja, und Olli Berg hat inzwischen echt so richtig Kultstatus.
Total.
Ne? Also als der eingewechselt wurde, ein Raunen ging durch die Kneipe. Die Leute feiern es wirklich extrem.
Ja, es ist fast wie bei Pizarro früher, wenn als Pizarro sich dann am Ende seiner Karriere immer noch warm gemacht hat und dann zur Bank zurückgelaufen ist. Und das hast du jetzt bei Oliver Burke. Es freuen sich immer schon alle, wenn er von der Bank aufsteht und Richtung Torauslinie geht, um sich warm zu laufen. Und wenn er dann der Einzige ist, der Richtung Bank zurückgerufen wird, um sich fertig zu machen, dann merkst du schon, wie das Publikum so irgendwie richtig Bock drauf hat, dass er auf den Platz kommt. Und also diesen Kultstatus hat er sich echt erworben. Also alle hoffen und gönnen ihm anscheinend auch diesen nächsten Treffer. Das ist wirklich faszinierend.
Ja, lass nochmal auf unsere linke Seite schauen, weil Felix Agu fehlt, kann Derek Köhn hier derzeit zeigen, was er kann. Also ähnliche Situation wie bei Grüll. Er hat gestern 2 Treffer vorbereitet. Starkes Spiel, hast du schon gesagt, von ihm gestern. Er ist ja ausgeliehen von Galatasaray Istanbul. Mhm. Werder hat ja eine Kaufoption für ihn. Die müssten allerdings dann auch 5,125 Millionen Euro auf den Tisch legen. Ich habe mich gefragt, wäre das gut investiert oder ist es noch zu früh, darüber zu sprechen? Ihr habt bei Derek ja gestern mal angeklopft und nachgefragt.
Ja, genau. Also gerade wenn man 2 solche Vorlagen macht, dann fragen wir uns natürlich auch, ob da nicht vielleicht so möglichst schnell mal einer sagt, nee, komm, den lassen wir auf keinen Fall wieder gehen. Und haben ihn zuerst mal gefragt, ob er denn überhaupt wollen würde oder ob er unbedingt nach Istanbul zurück möchte. Und er sagte, nee, ich fühle mich hier pudelwohl. Deswegen, ja. So hat er es wortwörtlich gesagt. Also er kann sich das sehr gut vorstellen zu bleiben. Freut sich natürlich auch, dass es mehrere Clubs gibt, in dem Fall eben Galatasaray und Werder, die ihn haben wollen. Das ist natürlich das größte Kompliment, das du als Spieler bekommen kannst. Er kann sich's gut vorstellen, sagt aber auch, von Werder-Seite ist noch keiner auf ihn zugekommen. Es hat noch keine Gespräche gegeben. Meinte auch selber, das sei vielleicht noch ein bisschen früh. Lassen wir noch mal ein paar Wochen und Monate ins Land ziehen. Ist ja auch nicht ganz falsch. Wer weiß, was in den kommenden Monaten kommt. Da soll man eben nicht von einem Spiel aufs nächste schließen. Peter Niemeyer haben wir auch direkt drauf angesprochen, haben gesagt, Mensch, sind das nicht Argumente jetzt für eigentlich, oder um zu sagen, komm, der bleibt auf jeden Fall. Peter Niemeyer hat gesagt, ey, lass uns bitte heute nach dem Spiel einfach nur über dieses 4:1 reden. Über alles andere können wir irgendwann in naher oder ferner Zukunft quatschen. Und ich glaube, mit der Marschroute fährt man da auch ganz gut. Aber klar, wenn Derek Köhn weiterhin solche Leistung zeigt, ich glaube, dann wird Werder diese 5 Millionen oder etwas mehr als 5 Millionen, 5,125 auf den Tisch legen.
Ja, aber ist ja schon mal gut, dass von ihm positives Signal kommt. Ich finde es auch noch ein bisschen früh, denn wir müssen weiter auf seine Entwicklung schauen und natürlich auch gucken. Ich meine, es kann immer, wir haben es leider bei Keke Top gesehen oder bei Jin mal eine Verletzung dazwischen kommen. Genau. Dann ist wieder alles völlig anders. Aber schön, dass er Bremen Istanbul vorzieht. Das finde ich schon mal hervorragend. Also Chapeau. So, jetzt möchte ich gerne mal mit dir, also ich habe ja mal Inventur im Baumarkt gemacht.
Aha.
Kennst du, ne? Inventur, wenn am Ende des Jahres
alles gezählt wird. Ich habe das mal im Supermarkt gemacht tatsächlich. Ja, ich musste damals Katzenfuttertüten zählen. Das war richtig spaßig. Vor allem die aufgeplatzten hinten aus dem Regal kratzen. Das war super, echt.
Aber du warst auf jeden Fall besser bedient als ich, denn rate mal, was ich bekommen habe im Baumarkt zum Zählen.
Jetzt sag bitte nicht.
Wo sie mich hingesteckt haben.
Jetzt sag bitte nicht Nägel oder so.
Ja, Schrauben und Nägel.
Ach du Schande.
Ich habe echt gedacht, und ich dachte, das wiegt man vielleicht auch.
Ja.
Nein. Man wiegt nicht. Und das ist ja so ein Regal, da kommst du ja so überhaupt nicht voran. Oh, also Gott. Wenn du dann so eine Kiste Schrauben hast, da kannst du dich dann so 3 Tage mit aufhalten.
Und als heute, Belohnung gab es eine Bockwurst oder was?
Ja, so ungefähr. Und ein bisschen Kartoffelsalat. Heute ist das hier alles viel leichter, weil wir zwei einfach nur darüber sprechen, was das Jahr 2024 uns gebracht hat.
Oh ja.
Und da musste ich nochmal so ein bisschen gedanklich auf Reisen gehen. Ich muss ja sagen, du hast das alles noch viel, viel präsenter im Blick als ich. Aber was ja bei mir wirklich hängen geblieben ist. Ich meine, wir haben im Januar 1:0 gegen die Bayern gewonnen und damit wirklich eine historische Durststrecke beendet. Das war für mich erstmal ein fettes Highlight. Das teilst du sicherlich.
Ja, kann ich total teilen. Und ich finde es ja auch gut, dass man einmal nochmal diese Reise durch das Jahr einfach machen muss. Also es wäre ja schlimm, wenn du dieses Jahr einfach nur so auf 2 Höhepunkte tatsächlich reduzieren kannst, sondern aus Werder-Sicht ist es ja total toll, dass du hinterher sagen kannst, ey, da war aber echt einiges los in diesem Jahr und einiges Schönes, über das ich mich das ich mich immer noch erinnern möchte. Also das Bayern-Spiel ist da ganz klar zu nennen. Natürlich war es dann in der Rückrunde nicht immer schön der vergangenen Saison, was es da zu sehen gab, aber klar, ich habe auch noch so, also 2, 3 Highlights aus speziell jetzt aus der aktuellen aktuellen Hinrunde habe ich definitiv noch. Hätte ich noch parat.
Hättest du noch parat? Ich kann mir vorstellen, dass da auch Hoffenheim dabei ist. Kann das sein?
Ist so. Ich war da damals vor Ort. Also deswegen natürlich ein absoluter Knaller, weil ich auch einfach nach dem 0-3 auf der Medientribüne mich umgeschaut habe und nur gedacht habe, ey, warum bin ich denn hier jetzt hergefahren? Und das
nach der 12. Minute. Sorry, dass ich dich da unterbrechen muss.
Völlig richtig.
War nach der 12. Minute. Ich habe es nochmal nachgelesen.
Ja, genau.
Und ich habe damals zu dir gesagt, ich wollte mit meiner Tochter Lassie gucken. Ich wollte dieses Spiel nicht mehr weiterschauen.
Ja, genau. Also deswegen, das natürlich ein absolutes Highlight. Aber wenn ich mich, glaube ich, festlegen müsste, einfach weil ich da auch im Stadion war und wir haben gerade eben schon über Oliver Burke gesprochen, es ist dieses Kiel-Tor gewesen, weil ich einfach seit Ewigkeiten diese Explosion im Weserstadion in dieser Form nicht mehr erlebt hatte. Es passte alles, wir haben drüber gesprochen, ich hatte ihn kurz vorher im Interview, er hat nochmal erzählt, wie sehnsüchtig er sich diesen nächsten Treffer wünscht, er diese Chance unbedingt nutzen will und dann echt eine Woche später gibt es diese pure Ekstase da im Stadion. Spiel war nicht schön, aber das, was er da draus gemacht hat, also wirklich für mich einer der Momente neben Hoffenheim in dieser Saison, ganz klar.
Es ist so schön. Also wenn die Welt um dich rum explodiert im positiven Sinne.
Mega.
Ich finde es so großartig. Und das ist auch ein Moment, den ich definitiv teile. Und der unterstreicht ja auch einmal mehr, dass es auch mit einer ja vielleicht dünneren Personaldecke gut funktioniert, wenn die Bank gut aufgestellt ist. Denn diese Frage stand ja auch im Raum, insbesondere im Sommer, als es dann um die Transfers, um die Abgänge ging, ob es nicht ein bisschen riskant vielleicht ist, mit eben so einer Personaldecke in die Spiele zu gehen. Und man muss ja sagen, trotz einiger Ausfälle ist die Rechnung aufgegangen. Es hieß ja zwischendurch, hat Ole ja auch gesagt, so dünn ist unsere Decke überhaupt nicht. Aber nicht zuletzt ist das auch deshalb aufgegangen, weil die Spieler von der Bank sich eben auch mächtig reinwerfen. Wir schauen mal mit einer Sprachnachricht auf den Ersatzanzug.
Wie sieht es denn aus mit der Bank? Die ist schon ein großer Leistungsunterschied. Also ich glaube, wir haben momentan formtechnisch Spieler auf der Bank, die können Werder, also aktuell sehe ich da nur Burke, der da nochmal Konzept oder ja, Qualität mit reinbringt. Und dann hört es auch auf. Es ist schade, dass ein Spieler wie Malatini völlig in der Luft hängt gerade. Aber ansonsten macht das eigentlich auch ganz viel Spaß bei der Einwechslung und bei dem Tor, dem 4-1 war das, glaube ich. Da hat man schon den Unterschied gesehen bei Malatini, der war freudig und klatschte. Und dem Hahn wirkt es so ein bisschen, ist halt so, ne? Ich glaube, bei dem Hahn sehe ich momentan wenig Zukunft bei uns. Wie seht ihr das?
Oha! Ja, danke erstmal für diese Sprachnachricht, die so ein bisschen vom Wind begleitet war, aber das nehmen wir so. Also falls ihr das akustisch nicht so richtig verstanden habt, der letzte Name war dem Mann. Malte, wo siehst du denn viel Potenzial auf der Bank und bei wem bräuchte es mehr Schwung und Motivation? Ist das dem Mann in deinen Augen auch?
Ja, ich halte ihn gar nicht für unmotiviert und das ist auch das, was die Verantwortlichen einem widerspiegeln. Der hängt halt einfach hinten dran und natürlich auch aus gutem Grund, weil zuvor Felix Agu und auch jetzt aktuell Derek Köhn das einfach sehr, sehr gut macht. Da ist für ihn halt nicht sonderlich viel Platz. Ich bin auch sehr gespannt, wie lange er das noch mitmachen will, weil klar, als er damals kam, stand er an der Schwelle zur Nationalmannschaft, sollte hier Stammspieler und die Zukunft auf der linken Seite werden. Das sieht jetzt komplett anders aus. Da ist dann wieder dieser große Zusammenhalt gefragt. Also er fühlt sich, so sagt es zum Beispiel auch Senelin, den wir da kürzlich drauf angesprochen haben, sehr wohl hier in Bremen. Da hilft es sicherlich auch, einen Landsmann da zu haben, mit dem man sich auch mal, ich sag mal, auskotzen kann, wenn es halt einfach nicht funktioniert. Dass der spielen will, ist ja völlig klar. Und dass ihm seine sportliche Situation nicht gefällt, auch. Aber er schafft es tatsächlich, das ist das, was wir als Rückmeldung bekommen, sich da komplett ins Team zu integrieren. Und das gilt eben für alle, die da auf der Bank sind, dass dieses Wir-Gefühl ist gerade dieses große Werder-Plus, was du natürlich auch brauchst, wenn du so einen kleinen Kader hast. Und ich bin weiterhin der Meinung, Werder muss diesen Kader vergrößern. Ich bin auch sehr, sehr optimistisch, dass da tatsächlich zumindest im offensiven Mittelfeld, gerade jetzt nach dem Leihabgang von Isaac Hansen-Arön, den es da geben wird, noch was passieren wird. Werder will sich da qualitativ verstärken, aber vor allem auch in der Breite, damit du einfach mehr reagieren kannst, weil dieser Kader ist unterm Strich einfach noch sehr dünn. Ob in der Offensive was passiert, muss man echt abwarten. Da würde ich jetzt fast dazu tendieren, dass nichts passiert. Eben weil Justin Ginmar hoffentlich wahrscheinlich nicht so lange ausfällt und es bei Keke Top ja auch absehbar ist und mit gut Glück eben noch keinen Saison aus bedeutet, auch wenn der sicherlich ein bisschen länger braucht, bis er wieder so richtig bei 100% ist. Ich halte den Kader immer noch für sehr schmal. Andererseits hat eben Peter Niemeyer auch in der vergangenen Woche zu uns im Gespräch gesagt, wenn du jetzt jemanden holst, der hat natürlich den Anspruch, dass er in der ersten Elf steht. Aber wenn eine Mannschaft gut funktioniert, und das tut Werder ja gerade, kannst du eben auch nicht erwarten, dass da jetzt einer sofort spielt. Und das musst du natürlich auch einer Neuverpflichtung erstmal vermitteln. Mhm. Und Werder will ohnehin ganz genau darauf achten, wen holen wir da, wenn wir jemanden holen, weil sie dieses aktuelle Gefüge natürlich auch nicht kaputt machen will, diese Hierarchie, die sich daraus gebildet hat. Das ist ganz schwierig. Du kannst da jemanden verpflichten, wenn es denn überhaupt im Winter möglich ist. Das kommt ja auch immer noch dazu, dass das nicht so einfach ist. Wen kriegst du da überhaupt? Jemand, der woanders auf der Bank sitzt und total unzufrieden ist? Holst du ein junges Talent, das eigentlich noch ein bisschen Erfahrung braucht? Also dann bist du ja eher so beim 1:1 Ausgleich zu Isaac Hansen-Aröhn, der halt noch kein fertiger Spieler ist. Oder sagst du eben, du hast die Chance, viel Geld zu investieren, theoretisch oder auch per Laie, und holst eine absolute sportliche Garantie, aber die passt vielleicht menschlich gar nicht. Das musst du ja, das merkt man ja auch. Also das musst du ja abwägen. Und wenn da bei Werder nicht alle hundertprozentig das Gefühl haben, dass das total ins Gefüge passt, dann werden sie halt auch nichts machen. Das klingt doof, aber so wird es dann am Ende laufen.
Ja, und bei Letzterem, was du gerade genannt hast, sind wir auch so ein bisschen ein gebranntes Kind, ne? Also ich sag nur Personalie Cater, der dann irgendwie wirklich nicht so richtig reingepasst hat in die Mannschaft.
Genau, aber richtig.
Den wir anfangs alle leistungsmäßig unfassbar abgefeiert haben. Das vielleicht so der Downer des Jahres, oder?
Ja, das war ja im Prinzip letztes Jahr schon der Downer. Es war dann der Downer des Jahres, wie es sich natürlich
sich
dann wie es
sich
weiterentwickelt hat. Dann natürlich mit diesem Höhepunkt dieses Busstreiks oder so. Also ganz klar, das hätte ich ihm auch nicht zugetraut, weil so wie ich ihn auch immer erlebt habe, ist das wirklich ein absolut freundlicher und höflicher und eigentlich auch sehr respektvoller Mensch. Also ich bin sehr gespannt. Er hat ja immer angekündigt, dass darüber nochmal irgendwann zu sprechen sein wird, ob er nochmal ausführlich seine Sicht der Dinge schildern will. Also aber klar, das ist total der Downer gewesen. Ich habe mich genauso gefreut, als er vor anderthalb Jahren zu Werder kam. Habe echt gedacht, cool, das könnte ein richtig cooler Transfer werden, der Werder mega weiterbringt. Es kam anders. Insofern, ja, da wird man nur noch vorsichtiger, weil am Ende hat es eben auch Geld gekostet. Und Geld hat Werder eben dann doch nicht haufenweise rumliegen auf dem Geldspeicher.
Ja, und Markenbotschafter fürs Deutschlandticket wird er auch nicht als unambitionierter Busfahrer. So viel ist auf jeden Fall klar. Malte, wir machen jetzt was ganz Verrücktes. Wir nehmen das E-Wort in den Mund, weil wir es können, finde ich.
Ja, klar.
Ich habe mich gestern schon so ein bisschen auf Europa eingestimmt. Nach dem Spiel kam völlig unvermittelt. Mit Freunden wurde ich Freunde haben mich spontan zum Essen eingeladen. Es gab Muscheln und ich sah mich plötzlich in Nizza. Mit einem grün-weißen Schal auf der Piazza oder wie das da heißt. Hat Werder das Zeug dazu, uns an ganz neue Schauplätze zu bringen? Ich meine, muss ja nicht gleich Nizza sein, ich nehme auch Baku oder irgendwas anderes.
Ja, momentan hat man ja so das Gefühl. Also ich hab ja schon häufiger betont, ich habe auch total Bock auf Europa. Also mir würde auch die Conference League reichen. Da bist du dann wahrscheinlich in Baku oder was weiß ich, bei sonstigen kleineren Gegnern, die jetzt zum Beispiel gerade Heidenheim hat. Werder ist da auf einem guten Weg. Und natürlich darf man über Europa nachdenken. Man sollte jetzt nur nicht das als absolute Enttäuschung wieder ansehen, wenn es dann am Ende doch nicht klappt. Man darf dann vielleicht enttäuscht sein, aber es ist dann trotzdem vielleicht keine verkorkste Saison. Ich kann Peter Niemeyer auf der einen Seite verstehen, wir haben ihn gestern auch gefragt und haben gesagt, ja, muss man nicht bei 25 Punkten nach 15 Spielen jetzt auch mal ein bisschen anders denken. Er hat gesagt, nee, wenn du dir ein Ziel steckst, tun wir gut daran, das erstmal zu erreichen. Das sind die 40 Punkte. Dann haben wir gefragt, naja, wenn es das erreicht ist, darf es dann wenigstens Europa sein? Musste er auch lachen und hat nur gesagt, das können wir uns dann in Ruhe überlegen. Also ich bin mir sehr sicher, dass die Mannschaft natürlich, die ist total ambitioniert, die hat Bock, Höheres zu erreichen. Das haben die Spieler auch schon gesagt, ohne jetzt das Wort Europa in den Mund zu nehmen. Natürlich haben die da total Bock drauf und sind gierig. Und wenn du als Sechster in die Winterpause gehst, dann ist das auch nur zu logisch, darüber mal nachzudenken. Aber es sind eben auch noch leider 19 Spiele zu absolvieren. Da kann eben auch noch viel in die falsche Richtung gehen. Und wenn es am Ende dann wieder 3 Punkte sind, dann können wir uns irgendwo ärgern. Aber dass man momentan träumen darf, ich finde das völlig, völlig berechtigt. Also gerade weil mir auch, ich mag den Winter ja auch nicht. Also ich träume ja auch von wärmeren Zielen, irgendwo in Griechenland zu sitzen, ein bisschen Fußball zu gucken, arbeiten und nach Hause fahren. Also hätte ich auch nichts gegen.
Oh ja, Griechenland. Ja, ich sofort. Werde dann Auslandskorrespondentin für die Deichstube. Also Sebi fasst es ganz simpel so zusammen. Europa scheint bis jetzt wirklich in Reichweite zu sein, wenn man die Leistung über die restliche Saison tragen kann. Punkt.
Ja, Punkt. Absolut. Genau so ist
so
es.
So nehmen wir das. Hast du recht, lieber Sebi. So, jetzt noch ein paar Schlaglichter. Wir haben ja schon über schöne Momente mit Werder in diesem Jahr gesprochen. Mhm. Wer ist denn für dich der Gewinner des Jahres?
Boah, ganz schwierig. Lass mich überlegen. Hast du gerade einen parat? Dann habe ich noch eine Sekunde.
Ja, ich finde, also für mich ist das definitiv Jens Day. Ah, ja. Ist so der Mittelfeldmotor. Ist absoluter Torgarant inzwischen. Macht auch geile Tore, wie ich finde. Mhm. Sieht teilweise richtig nach Handball aus. Es ist ja auch ein wichtiger Baustein. Also da fällt mir nämlich dieses Thema Motivation ein. Ja. Und das, diesen Satz, den er geprägt hat, diese Stay'sche Philosophie, das war nämlich gegen Hoffenheim, wo er gesagt hat, wir denken jetzt einfach nur an den nächsten Schritt. Und so banal wie das klingt, aber es braucht halt einen, der sortiert bleibt in dieser Partie. Und das strahlt er aus. Ich finde sein zweigeflügeltes Sprichwort gut, I stay, ja, seiner Vertragsverlängerung. Und der macht einfach wahnsinnig viel Spaß. Und ich frage mich, wie so ein Spiel gestern eben auch ohne ihn dann verläuft letztendlich.
Ja, ist ein sehr guter Call. Also natürlich schwingt da so gerade jetzt diese Hinrunde mit, weil da ist er noch mal wichtiger geworden und natürlich auch auffälliger durch seine Tore. Würde ich definitiv auch zu einem Gewinner zählen. Ich bleibe trotzdem auch bei Romano Schmid. Also ich finde wirklich, der kontinuierlich Jahr für Jahr immer noch wichtiger und besser wird. Er ist der Spieler bei Werder mit dem höchsten Marktwert. Hat bei der EM auf der größten Bühne auf sich aufmerksam gemacht. Also ähnlich wie Jens Day bin ich da ganz gespannt, was da im kommenden Sommer passiert, ob Werder die beiden anketten muss. Man kann auf der einen Seite vielleicht wirklich sehr, sehr gutes Geld mit beiden verdienen. Auf der anderen Seite wäre es natürlich eine enorm sportliche Schwächung. Gestern hat man gesehen, was Romano Schmid in dem Spiel bewegen kann, indem er vollends drin ist. Klar, er hat auch immer noch mal seine Momente, wo wir da hinterher nicht so begeistert sind, und Torgefahr kann auch meiner Meinung nach immer noch besser werden. Aber trotzdem, da ist schon ein Gewinner übers Jahr gesehen. Neben Marco Friedl vielleicht auch, haben wir ja gerade eben auch schon klingen lassen, der wirklich ja das nächste Jahr serviert hat, wo man wirklich sagt, wow, das ist wirklich ein echter Captain und Abwehrchef.
Safe, nehme ich so. Und Comeback des Jahres geht an Berg, also definitiv. Ja. Einfach weil Totgesagte länger leben.
Das können wir, glaube ich, so festhalten.
Ja, und weil er auch so ein Typ für den zweiten Blick ist, das hat unser Deichstuben-Interview auch gezeigt. Ich glaube, er wirkt anders, als er tatsächlich ist. Und das finde ich super, auch gerade so dieses ganze familiäre Thema, ne, dass er sich so als Vater einsetzt und da eine starke Rolle spielt. Finde ich super. Hätten wir vor 20 Jahren auch so nicht gehabt. So, den Strich machen wir drunter. Jetzt erstmal Winterpause. Du hast eben schon selbst gesagt, das klingt so groß, ist es aber nicht. Sind nur knapp 3 Wochen. Dann geht's weiter. Also zumindest in der Bundesliga, davor noch das Testspiel, aber wir schauen eben auf die Bundesliga. Das nächste Spiel steht dann nämlich gegen RB Leipzig in Leipzig an. Mhm. Und dann schaut auch nochmal Heidenheim im Weserstadion vorbei. Wollen wir nochmal kurz schauen, was da so gehen könnte? Oder hast du keine Lust drauf, weil du sagst, ach nee, das ist mir zu weit weg?
Nee, können wir gerne machen. Ist tatsächlich weit weg. Also du weißt einfach nicht, was jetzt in diesen nächsten Tagen und Wochen passiert. Leipzig wird immer schwer, egal wie die Mannschaft gerade drauf ist. Heidenheim musst du in der aktuellen Verfassung eigentlich fast schon schlagen, auch wenn du diese Ziele haben willst. Ist ja auch noch eine englische Woche, das macht es dann nochmal doppelt spannend. Kurz nach Heidenheim kommt dann auch schon der FC Augsburg zum Rückrundenauftakt ins Weserstadion. Also du hast 2 Heimspiele gegen Gegner, klammern wir jetzt mal Leipzig als erste Auftakt auswärts aus, wo du halt zu Hause dann schon echt wieder viel richtig gut in die richtige Richtung lenken kannst. Mhm. Klar, du kannst in diesen 3 Spielen auch einiges in die falsche lenken, aber gehen wir mal davon aus, dass es in die richtige gelenkt wird. Und Werder, wir haben es über das Selbstbewusstsein gesprochen, also wenn da jetzt nicht viel schief geht, dann wird die Mannschaft auch in diesen 3 Partien wieder mit breiter Brust auftreten und hoffen wir es doch, da ansetzen können, wo sie jetzt aufgehört hat.
Nimm uns nochmal mit rein, du hast gesagt, Niklas Stark geht wandern. Wie verbringen die anderen Spieler, wie verbringt der Coach die Zeit? Also viele sind doch sicherlich aus auf Sonne und Strand, oder ist es eher die heimische Tanne, die lockt?
Es ist tatsächlich,
wie gesagt, ja nicht viel Zeit.
Ja genau, das ist das größte Problem. Also ich glaube, der ein oder andere wäre gerne weiter unterwegs. Marvin Ducksch hatte, glaube ich, in der vergangenen Woche gesagt, er weiß es noch nicht so ganz. Er guckt mal, was er da noch so in seinen Terminplan gequetscht kriegt. Er hätte schon Lust auf Sonne. Die meisten werden, so haben wir es jetzt gehört, nach Hause fahren, zur Familie. Da ein bisschen die Zeit verbringen, vielleicht noch ein paar Freunde treffen, aber einfach mal raus. Aber jetzt so diese ganz große Reise in die Sonne wird es bei den meisten eben nicht geben, einfach weil es zu viel Zeit frisst. Da sitzt du dann ja nachher noch 2 Tage quasi Hin- und Rückflug im Flugzeug, da sind nochmal 2 weg. um in der Sonne mal die Seele baumeln zu lassen. Also nee, für die meisten zurück aufs Dorf oder wo auch immer hin, so hatte es Niklas Stark ganz schön ausgedrückt. Ein bisschen mal was Verbotenes essen vielleicht auch, also den obligatorischen Schlemmerangriff an Weihnachten und dann wird aber auch sehr schnell wieder der Alltag zählen. Ole Werner hat erzählt, also für den geht es auch zurück nach Kiel, Familie und Freunde treffen und er sagte, an Neujahr ist er schon wieder da und wie gesagt, am 2. erwartet er die Mannschaft zurück. Das ist dann ja wirklich unterm Strich auch nicht viel.
Also Dominosteine für Marvin Duksch, den haben wir heute bewusst mal nicht thematisiert, aber ich kann sagen, wenn wir nochmal den Jahresrückblick machen, über keinen Mann habe ich so viel gesprochen 2024 wie über Marvin Duksch. Es ist so.
Nicht mal über deinen eigenen.
Nein. Ich habe es wirklich noch mal überlegt. Also mein Ehemann hat natürlich mehr stattgefunden, das ist auch gut so. Aber wirklich, ich war auch Donnerstagabend noch mal unterwegs und es ist an jeder Ecke wird über diesen Menschen gesprochen. Ja. Er polarisiert bis in die hinterste Ecke. Die Elf Freunde haben ja gerade auch noch mal einen spannenden Artikel über ihn rausgebracht und ja, es ist einfach auch gestern, weißt du, du gehst nach dem Spiel noch mal in so eine Gruppe rein, die da immer steht an der Brommi und dann kommt irgendwie so nach so einem Spiel kommt dann so ein Kommentar wie, ja, wir waren ja zu 10 sehr erfolgreich, denn ja. Ein Spieler hat uns ja, ne, das ist mir alles viel zu viel. Genau. Aber interessant, also Donnerstag habe ich nochmal so eine Mentalreise mit einem Fußballlehrer gemacht, der dann gesagt hat, der ist so introvertiert, das müssen wir verstehen und dann verstehen wir ihn auch viel besser und so weiter. Also ich habe das Gefühl, ich habe ein paar Mal mit dem auf der Couch gelegen quasi. Ja. das besiegeln wir jetzt, ja. Im Sinne von, auch der hat mal eine Pause, aber der sendet ja auch immer gut auf Insta. Da können wir sicherlich mal schauen, wo es den hinverschlagen hat.
Genau, also ich finde auch einfach, es ist eine mega spannende Personalie und sportlich muss man unter dem Strich sagen, er hilft Werder eben auch weiter. Also man kann es nicht anders sagen. Man muss ihn nicht mögen, haben wir hier auch schon häufiger gesagt. Aber was er für Werder jetzt seit mehreren Jahren schon zeigt und eben auch an Vorlagen gibt und auch an Toren bringt. Das garantiert dir momentan in der Preisklasse vielleicht kein anderer, den man so einfach bekommt. Also ich finde auch, man sollte ihm ein bisschen mehr Wertschätzung gegenüberbringen, ohne dass man jetzt gleich der ganz große Marvin Duksch-Fan sein muss. Aber das ist kein Spieler, der das hier einfach nur als Job begreift, sondern der hat richtig Lust und der hat auch richtig Bock, mit dem Team Europa zu erreichen. Der ist zum Beispiel nämlich einer, der das gerne auch mal in den Mund nimmt. Also das sollte man dann auch mal anerkennen. Und klar, man kann sich über seine Spielweise, seine Zweikampfführung, kann ich alles nachvollziehen, kann man sich ärgern und aufregen, aber trotzdem, es gibt immer Spiele, in denen er dann doch liefert.
Genau so. Und die höchste Preisklasse der Deichstube, die hat Malte Bürger in diesem Jahr erreicht.
Hallo.
Beim Nachspieldeich. Das war mir ein inneres Weihnachtsbaumschmücken mit dir.
Absolut.
Du hast eben gesagt, es muss in der Pause möglich sein, mal 2 Tage nicht über Fußball nachzudenken. Ich habe mich gefragt, geht das überhaupt? Wie verbringst du rund um diesen Rotwein-Moment, den du uns eben schon eingangs skizziert hast, denn deine Weihnachtspause mit Kicktipp und Vereinsdokus oder legst du König Fußball tatsächlich mal zur Seite?
Da die Deichstube ist ja so ein bisschen wie der Dönergerät. Der schläft nicht, der ist immer aktiv. Also es wird auch weiterhin Texte von uns geben. Insofern werden wir auch über die Weihnachts- und auch über die Silvester Tage werden wir arbeiten. Trotzdem gibt es natürlich auch Tage, an denen wir ein bisschen Pause machen. Meiner Frau ist sehr daran gelegen, wenn ich das Wort Fußball mal nicht erwähne, hat sie schon gesagt, als ich gestern aus dem Stadion kam und sagte, es könnte für mich gleich weitergehen, hat sie mich völlig entgeistert angeguckt und hat gesagt, nee, jetzt aber erstmal Weihnachten und hat sie natürlich auch völlig recht. Es wird nicht so schlimm, dass ich irgendwann mit einer Weihnachtskugel jonglieren werde am Heiligen Abend. Ganz ohne Fußball geht es dann auch nicht, aber ich freue mich echt auch drauf, dann mal 3 Tage vielleicht wirklich mal einfach den Stift ruhen zu lassen.
Ja, und liebe Grüße gehen raus an deine Frau. Die durfte ich in diesem Jahr nämlich auch kennenlernen. Und das war schön zu wissen, mit wem du durchs Leben gehst. Meine Tanne steht 600 Meter vom Stadion entfernt. Da werde ich es krachen lassen. Und ja, dann im neuen Jahr greifen wir miteinander wieder an.
Sehr, sehr gerne.
Euch wünschen wir ein frohes Fest, einen guten Rutsch, anregende grün-weiße Träume, wovon auch immer. Es war großartig, dass ihr mit uns durchs Jahr gegangen seid. Wirklich, ihr habt uns getragen. Das kann ich nur wiederholen. Und es ist so schön, dass ihr da seid und immer mehr werdet. Eine große Nachspieldeich-Community, das hatten wir irgendwann mal zu hoffen gewagt, aber dass es tatsächlich Realität ist, ist wunderschön. Ja, und wir erwarten euch natürlich zurück in 2025.
Ja, kann ich mich nur anschließen. Also wirklich besten Dank. Ich wollte das gestern in meinem Videoaufsager eigentlich auch schon sagen, neben den ganzen frohes Festwünschen und so weiter. Also ihr seid echt die uns hier den Tag, jeden Tag eigentlich versüßt. Ihr seid der Ansporn, warum wir das hier alles machen, warum wir den besten Job der Welt machen dürfen. Also macht weiter so, bleibt uns gewogen, kritisch, positiv, wie auch immer. Wir freuen uns so auf euer Feedback. Also mega.
Ja, und sollte euch in der längeren Abstinenz vom Nachspieldeich was umtreiben, schickt uns eure Stimmen, Meinungen, Kommentare rüber an die 0160 98213 mal die 8 und die 4. Wenn ihr das gut fandet, lasst uns Liebe und 5 Sterne Deluxe da. Darunter machen wir es nicht, das wisst ihr, auch nicht zu Weihnachten. Ho, ho und Cheers vom Nachspieldeich zu hören auf Spotify, bei Apple Podcasts und sowieso überall dort, wo es Podcasts gibt. Malte, frohe Weihnachten.
Dito, schöne Feiertage, erholt euch alle. Ich danke dir. Komm gut rüber.
Auf bald. Ciao.